Ein sehr bekannter Prediger hat einmal folgende Geschichte erzählt. Zu ihm kam ein junger Mann, der vor kurzem zum Glauben gekommen war und er war völlig verzweifelt. Er hat gesagt, ich versuche alles. Ich bete jeden Morgen. Ich lese jeden Tag meine Bibel. Aber irgendwie, egal wie sehr ich mich anstrenge, irgendwie schaffe ich es einfach nicht, so zu leben, wie Gott es möchte. Ich glaube, ich verliere meine Errettung. Da hat der Prediger gesagt, siehst du den Hund, der da liegt? Das ist mein Hund. Der ist sehr gut erzogen. Der ist stubenrein und gehorcht mir aufs Wort. Da gibt es nichts zu meckern, ein sehr gehorsamer, folgsamer Hund. Und zum Beweis ruft er den Hund her, der sofort herkommt und lässt ihn vor ihm sich auf den Boden legen, was der Hund sofort macht, auf seinen Befehl hin. Und dann nimmt er seinen Besucher mit ins Kinderzimmer. Dort sitzt ein einjähriger Junge auf dem Boden, um sich herum hat er alles verstreut, was er in die Finger kriegen konnte. Die Tapete zieren bunte Striche, das T-Shirt ist mit Saft bekleckert und ein etwas strenger Geruch zeigt den Zustand seiner Windel an. Das, sagt der Prediger, das ist mein Sohn. Er verursacht schrecklich viel Unordnung. Er bekleckert sich ständig und ruiniert unsere Einrichtung. Aber was denkst du, wer wird mal meinen Besitz erben? Es ist mein Sohn. Egal, wie er sich benimmt. Das ist Thema heute Abend. Was bedeutet es denn eigentlich, Sohn oder auch Tochter zu sein? Selbst mit einem großen Knopf klappt es nicht. Muss ich noch was einschalten? Okay, kannst du weiterklicken? Genau. Söhne und Töchter oder Sklaven. Das ist das Thema. Und wir lesen weiter im Galaterbrief, der uns jetzt schon einige Wochen beschäftigt. Probier es gerade nochmal. Nee, es geht wirklich nicht. Kannst du? Okay, weiterklicken bitte. Wir lesen aus Galater 4, 1 bis 7. Da schreibt der Paulus, allerdings weise ich euch auf Folgendes hin. Solange der Erbe noch unmündig ist, unterscheidet ihn nichts von einem Sklaven, obwohl er doch der künftige Herr des ganzen Besitzes ist. Er ist vielmehr Vormündern unterstellt und sein Vermögen wird von Treuhändern verwaltet bis zu dem Zeitpunkt, den sein Vater festgelegt hat. Genauso war es auch bei uns. Als wir noch unmündig waren, waren wir unter die Prinzipien der Welt versklavt. Doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet und Abba, Vater ruft. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Früher, als ihr den wahren Gott noch nicht kanntet, sah das ganz anders aus. Damals dientet ihr Göttern, die in Wirklichkeit gar keine Götter sind, und wart ihre Sklaven. Jetzt aber kennt ihr Gott oder vielmehr Gott kennt euch. Wie ist es da möglich, dass ihr wieder zu den kraftlosen und armseligen Vorstellungen dieser Welt zurückkehrt? Wollt ihr ihnen wirklich von Neuem dienen und ihre Sklaven sein? Ihr seid ängstlich darauf bedacht, bestimmte Tage heilig zu halten und die monatlichen und jährlichen Feste zu feiern. Ich bin in Sorge wegen euch. Sollte es etwa umsonst gewesen sein, dass ich mich euretwegen abgemüht habe. Nochmal weiter. Wir erinnern uns die Gemeinde Gemeinden in der Provinz Galatien in Kleinasien wurden von Paulus selbst gegründet. Und die meisten Gläubigen dort waren keine Juden. Und nachdem Paulus die Gemeinden und die Gegend verlassen hatte, kamen jüdische Christen aus Jerusalem zu den Gemeinden in Galatien. Es waren die sogenannten Judaisten, hat man sie genannt. Und sie versuchten jetzt, diese Christen in diesen Gemeinden in Galatien davon zu überzeugen, dass es nicht ausreicht, nur an Jesus, den Retter, zu glauben, sondern dass auch die Gläubigen mit nicht-jüdischem Hintergrund die jüdischen Gesetze halten müssten. Also vor allem die Männer sich beschneiden lassen, bestimmte Essensvorschriften einzuhalten und auch einige Feste, jüdische Feste zu feiern. Dies sei wichtig zusätzlich zum Glauben an Jesus, um ein gottgefälliges Leben zu führen. Und damit haben sie ganz viele Leute in der Gemeinde überzeugt und viele haben sich beschneiden lassen. Und als der Paulus das hört, da schreibt er sofort einen Brief an diese Gemeinde in Galatien, um sie wieder zurechtzubringen. Und dieser Brief ist so ein richtig leidenschaftlicher Brief, so was wir vielleicht Paulus gar nicht immer so zutrauen. Da steckt wirklich sein Herzblut drin. Und wir erleben in dem Brief, wie Paulus um diese Gemeinden in Galatien kämpft. Und vieles haben wir schon gehört. Und im Abschnitt vom letzten Sonntag hat der Paulus schon mal ein Thema angeschnitten, das, um das es heute geht, was es nämlich bedeutet, Söhne und Töchter Gottes zu sein. Und um das genau zu erklären, was es heißt, Söhne und Töchter Gottes zu sein, da sagt der Paulus zuerst mal, was das Gegenteil davon ist. Kannst du weitermachen? Das Gegenteil davon ist nämlich Sklave sein. Und er benutzt verschiedene Wörter, die alle diese Wurzel haben von Sklave sein. Vers 1 und 7 spricht er von Sklaven, in Vers 3 spricht er davon, versklavt zu sein. Noch mal weiter. Und in Vers 8 und 9 spricht er davon, was es heißt, als Sklave zu dienen. Also Paulus wirft hier plötzlich ganz viele Dinge in einen Topf mit dem Stichwort Sklave sein, die für uns zuerst mal gar nicht zusammengehören. Er beginnt mit, nochmal weiter, mit diesem Bild. Das Bild eines Sohnes, der, geht es davon aus, ein großes Vermögen einmal erben wird, als sehr privilegierter junger Mann. Also kein Sklave. Aber Paulus macht jetzt deutlich, dieser junge Mann, solange er unmündig ist, der ist eigentlich wie ein Sklave. Das ist eine Übertreibung natürlich. Aber er macht damit was deutlich. Er geht davon aus, dass der Vater gestorben ist, aber das spielt eigentlich keine Rolle. Wichtig ist, dass der Vater eben festlegt, wann der, festgelegt hat vorher, wann der Junge mündig sein wird. Und so lange bekommt der Junge Vormünder und Verwalter oder Aufseher, denen er gehorchen muss. Das waren wahrscheinlich Sklaven. Das heißt, solange er unmündig ist, lebt er immer unter dieser Aufsicht von diesen Aufsehern. Und damit, sagt Paulus, ist der Sohn eigentlich gar nicht besser dran als ein Sklave. Denn er kann gar nicht frei verfügen über das, was er eigentlich ja mal hat, sondern er muss jetzt diesen Aufsehern gehorchen. Und jetzt kommt sein Vergleichspunkt. Und er sagt, genau so waren wir. Wir waren unter die, das ist ein ganz schwieriges Wort, Prinzipien der Welt versklavt. Das ist nicht so klar, was er damit meint. Und vielleicht vermischt er hier auch zwei Dinge. Und es ist ganz seltsam, wie Paulus hier Dinge vermischt. Zum einen Prinzipien, Grundlagen des Gesetzes von Mose. Und gleichzeitig Grundlagen, Prinzipien der heidnischen Religionen, von denen die Galater ja herkommen. Und darauf kommt er nachher nochmal zurück. Und das wirklich Schockierende ist, dass Paulus in diesem ganzen Text plötzlich irgendwie das mosaische Gesetz, das von Gott kommt, und die heidnischen Religionen in einen Topf wirft, in diesem einen Vergleichspunkt. Weil er sagt, sie haben gemeinsam, dass sie uns zu Sklaven machen. Kannst du weitermachen? In Vers 8 und 9 wird es noch deutlicher. Ihr habt denen gedient, die eigentlich gar keine Götter sind. Er erinnert sie daran, wie war das eigentlich, als ihr noch in euren heidnischen Religionen wart? Da wart ihr Sklaven dieser Götter. Ihr habt, obwohl es die Götter ja gar nicht gibt, ihnen gedient, habt die Rituale eingehalten, habt Opfer gebracht, habt ihnen euer Leben untergeordnet. Und wie kann das sein, sagt der Paulus, dass ihr jetzt, wo ihr Gott kennt, wieder zurückgeht zu diesen Prinzipien der Welt und wieder ihre Sklaven sein möchtet? Und zwar, wie machen sie das denn? Indem sie versuchen, das Gesetz von Mose zu halten. Versteht ihr, für Paulus ist die Rückkehr der Galater in die Sklaverei zu heidnischen Göttern das Gleiche wie das mosaische Gesetz zu halten. Das kommt auf das Gleiche raus. Das ist wirklich schockierend, weil das Gesetz von Gott gegeben war. Aber der Paulus, das macht ihn so traurig, weil er sagt, wenn ihr jetzt versucht, das Gesetz von Mose zu halten, ist es so, als ob ihr wieder zurück in eure heidnischen Praktiken gehen würdet. Kannst du mal weitermachen? Deswegen ist er so in Sorge und sagt, war das jetzt alles umsonst, was ich bei euch gemacht habe? Habe ich da eigentlich irgendwie an eine Wand hingeredet? Und der Paulus ist hier total scharf, weil dieser Punkt ihm wichtig ist. Wollt ihr wirklich wieder als Sklaven leben? Wir sind ja heute eher nicht in der Gefahr, dass wir versuchen, das mosaische Gesetz zu halten. Oder dass wir überhaupt versuchen, ganz viele Gesetze zu halten. Oder dass wir wollen, dass die Männer sich beschneiden oder was auch immer. Das ist nicht so unser, würde ich jetzt sagen, mal brennendes Problem in der Gemeinde. Aber worum es geht, ist diese Sklavenmentalität. Wenn wir immer fragen, darf ich das dann jetzt noch tun? Oder erlaubt es mir Gott jetzt nicht mehr? Muss ich das oder das tun? Oder was erwartet Gott denn noch von mir? Muss ich wirklich 10% von meinem Gehalt spenden? Also, und ist das dann brutto oder netto? Also brutto wäre ja schon ein bisschen viel. Darf ich auch mal so bei der Arbeit so eine Lotlüge gebrauchen oder darf ich das nicht? Also mit der Steuererklärung, da gibt es ja schon so ein paar Sachen, die würde ich ja gerne machen. Darf ich das jetzt oder sagt Gott, das darfst du nicht? Ist es noch im Rahmen dessen, was Gott mir erlaubt? Das, sagt Paulus, das ist Sklavenmentalität. Und für diese Sklavenmentalität, da gibt es bei Jesus eine ganz wundervolle Veranschaulichung. Da gibt es eine Geschichte von zwei Söhnen. Der eine, der hält es zu Hause nicht mehr aus unter der Aufsicht seines Vaters. Er will endlich in die Freiheit. Er will endlich nicht mehr Sklave sein zu Hause. Er will endlich weg vom Vater. Endlich sein Leben, endlich mal genießen dürfen. Und er greift sich sein Erbe ab und haut ab. Das Nächste. Und der Ältere, der bleibt zu Hause beim Vater. Und er hat genau die gleiche Sklavenmentalität. Er sagt zu seinem Vater, so viele Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet und mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Aber nie hast du auch nur einen Ziegenbock gegeben, dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Das ist Sklavenmentalität. Und beide haben es nicht verstanden, was es bedeutet, Sohn beim Vater zu sein. Der Jüngere, der hat es später verstanden auf die harte Tour. dieses wundervolle Geschenk, beim Vater sein zu dürfen, bei diesem großzügigen, liebevollen Vater. Und ich fürchte, dass es diese Sklavenmentalität bei uns auch gibt. Dass wir Dinge für Gott tun mit zusammengebissenen Zähnen. Vielleicht nicht, weil wir denken, dass wir dadurch gerettet werden oder gerecht werden für Gott. Ich denke, das haben viele von uns verstanden. Aber weil es halt so sein muss, dass wir Dinge in der Gemeinde tun, weil es eben unsere Pflicht ist. Dass wir nach dem Willen Gottes fragen, aber letztendlich denken, er will uns doch eigentlich was vorenthalten. Das wahre Leben, das, was das Leben halt so richtig interessant macht. Aber weil wir eben Christen sind, deswegen sollen wir ja anders leben. Und dann gebe ich halt die 10% vom Bruttogehalt ab, wenn Gott es so will von mir. Und dann muss ich halt auf meinen Kurzurlaub verzichten. Das ist Sklavenmentalität und das macht den Paulus unsagbar traurig. Weil nämlich etwas Wundervolles geschehen ist. Und jetzt kommen wir zu dem Text, den wir übersprungen haben. Wir sind befreit durch den Sohn. Das ist so schön formuliert, dass ich euch das nicht ersparen kann, dass ihr euch mal die Form des Textes ein bisschen anguckt. Als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Das müssen wir im Hinterkopf behalten. Und dann geht es weiter von diesem Sohn. Der Sohn wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Und auf diese Weise wollte Gott die, und jetzt kommt der Kernpunkt des ganzen Textes, freikaufen. Wen nämlich? Die, die dem Gesetz unterstanden. Deswegen wurde der Sohn dem Gesetz unterstellt. Für die, die dem Gesetz unterstanden. Und jetzt kommt wieder das, was wir uns merken sollten. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen, und ich sage dazu, und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Gott hat einen herrlichen Plan, um Menschen aus dieser Sklaverei freizukaufen. Er sendet seinen eigenen Sohn und der wird Mensch und wird dem mosaischen Gesetz unterstellt und hält dieses Gesetz in perfekter Weise und erfüllt es. Und damit kauft er die Menschen frei, die Sklaven waren unter diesem Gesetz, weil sie es einfach nicht halten konnten. Und er macht sie zu Söhnen und Töchtern, so wie seinen eigenen Sohn. Und das, Freunde, das ist Evangelium. Durch den Sohn werden wir zu Söhnen und Töchtern Gottes. Nicht anders, nicht ohne ihn. Es hängt alles am Sohn. Es hängt alles an Jesus. Und das hatten die Galater vergessen. Und darum bläut es Paulus ihnen mit diesem wundervollen Text ein. Was es bedeutet, Sohn zu sein. Kannst weitermachen? Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet und Abba Vater ruft. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Woran merken wir denn, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind? Da gibt es ja keine Urkunde, die wir bekommen. Und hier kommt die Dreieinigkeit Gottes ins Spiel. Der Geist des Sohnes wird in unsere Herzen gesandt von Gott, dem Vater. Und dieser Geist, der bleibt immer bei uns. Und dieser Geist ist es, der uns zuspricht: Du bist ein Sohn, du bist eine Tochter Gottes. Im Römerbrief, wo fast der gleiche Text kommt, schreibt der Paulus es so: Der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Inneren, dass wir Kinder Gottes sind. Es steht unabänderlich fest: Wir sind Kinder Gottes, wenn wir an den Sohn glauben. Gott selbst hat uns adoptiert, das ist das Wort, das der Paulus hier in Vers 5 benutzt. Er hat uns mit allen Rechten und Pflichten als Söhne und Töchter eingesetzt. Und der Geist in uns, der macht uns das bewusst. Und er stellt diese vertraute, innige, liebevolle Beziehung zu unserem Vater im Himmel her. Er ruft in uns: Abba, Vater, das Aramäisch, einmal Griechisch. Das ist das Rufen eines Kindes, das seinen Vater ruft. Vielleicht in Not, vielleicht in Angst oder vielleicht einfach, weil es in der Nähe seines Vaters sein möchte. Das müssen wir gar nicht selber tun, das tut der Geist des Sohnes in uns. Merkt ihr, wie hier der dreieinige Gott zusammenwirkt und alles tut, damit wir als Söhne und Töchter in dieser innigen und liebevollen und lebensschaffenden Beziehung zu Gott leben können. Und das ist unser Gott. Und das ist das Evangelium der Freiheit. Und deswegen sagt der Paulus: Seid ihr eben nicht mehr Sklaven, sondern Söhne und Töchter. Und damit seid ihr auch Erben. Das heißt, alles, was Gott gehört, gehört euch auch. Alles, was dem Sohn gehört, gehört euch auch als Söhnen. Ihr dürft in dieser Königsherrschaft frei leben und ihr dürft, und das ist der zukünftige Aspekt, einmal völlig in dieser Königsherrschaft leben. Wir leben noch nicht ganz in dieser Königsherrschaft, in dieser Vollkommenheit. Das erwartet uns erst in der Gegenwart Gottes. Das ist das Erbe, auf das wir noch warten. Aber dieses Erbe ist sicher, das wird uns niemand mehr wegnehmen, weil Gott es so bestimmt hat. Das Leben in dieser Verbundenheit, ewigen Verbundenheit, in der Gegenwart unseres liebenden Vaters in seiner Königsherrschaft, das ist so groß und das ist das, was unser Leben erfüllt. Und wie könnten wir da zurückwollen in eine Sklavenmentalität? Das kann doch gar nicht sein. Aber es ist so, und bei den Galatern ist es passiert, und deswegen nach diesem sehr hochtheologischen Plädoyer kommt jetzt nochmal ein Abschnitt, der sehr persönlich ist und sehr leidenschaftlich. Und da sagt der Paulus: Ihr wisst, unter welchen Umständen ich euch das erste Mal das Evangelium verkündete. Ich musste wegen einer Krankheit bei euch Halt machen. Und obwohl mein körperlicher Zustand für euch eine Zumutung gewesen sein muss, habt ihr nicht mit Verachtung oder gar Abscheu reagiert. Im Gegenteil, ihr habt mich wie einen Engel Gottes aufgenommen, wie Jesus Christus persönlich. Ihr wart so glücklich damals. Was ist nur aus eurer Freude geworden? Wenn es möglich gewesen wäre, hättet ihr euch sogar die Augen ausgerissen, hätten sie mir gegeben, das kann ich bezeugen. Weiter. Meine Kinder, es ist, als müsste ich euch zum zweiten Mal zur Welt bringen. Ich erleide noch einmal Geburtswehen, bis Christus in eurem Leben Gestalt annimmt. Was würde ich darum geben, gerade jetzt bei euch zu sein und im Gespräch mit euch den richtigen Ton zu finden? Denn ich weiß mir keinen Rat mehr mit euch. Hier sehen wir ganz direkt ins Herz von Paulus, den wir ja manchmal so streng und autoritär und nüchtern wahrnehmen. Und hier sehen wir ganz direkt in sein Herz hinein. Weiter. Er erinnert die Galater daran, wie freudig sie ihn damals aufgenommen haben. Obwohl er wahrscheinlich eine abstoßende Krankheit hatte, deswegen musste er auch bei ihnen Halt machen und wahrscheinlich auch länger bleiben. Und dadurch hatten die Galater eben die Möglichkeit, das Evangelium zu hören. Und sie haben diesen abstoßenden Paulus freudestrahlend aufgenommen und sich um ihn gekümmert. Warum? Weil er ihnen diese allerbeste, diese lebenverändernde Botschaft von dem Sohn gebracht hat. Von diesem dreieinen Gott, der sie zu Söhnen und Töchtern macht und sie aus der Sklaverei befreit und ihnen ein neues Leben schenkt. Und diese Botschaft, das war das Einzige, was zählte für die Galater damals. Und Paulus sagt, wo ist denn eure Freude darüber geblieben? Über diese wundervolle Botschaft von unserem herrlichen Gott. Was ist denn nur passiert, dass ihr wieder zurückfallt in diese Sklavenmentalität? Und das ist der Schlüssel für unser Leben. Wenn die Freude über das, was Jesus uns schenkt, wer wir sind, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind, wenn das nicht mehr unser Leben bestimmt, dann rutschen wir ab in Unzufriedenheit und in Sklavenmentalität. Und deshalb ist das Wichtigste, was wir für uns tun können, uns ständig, jeden Tag daran zu erinnern, was für ein Geschenk wir von Gott bekommen haben, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind. Und darauf müssen wir unser Augenmerk richten, denn daran hängt unser ganzes Leben. Und dann geschieht auch das, wofür der Paulus für die Galater leidet und kämpft, dass Christus in unserem Leben Gestalt annimmt, dass der Sohn in uns lebt. Das habe ich vielleicht schon mal das Beispiel gebracht, das ist wie bei diesem Schuh. Je länger ich in diesem Schuh gelaufen bin, umso mehr hat sich der Schuh meinem Fuß angepasst, meiner Fußform. Und es wird immer mehr sichtbar, wie mein Fuß aussieht. Und das meint der Paulus hier, dass Christus immer mehr sichtbar wird in unserem ganzen Leben, in allen Lebensbereichen, dass sein Wesen sich immer mehr ausbreitet in uns und durch uns. Und da brauchen wir auch keine Angst haben, dass jetzt da irgendwie unsere Persönlichkeit dann verschwindet. Da habe ich einen anderen Schuh. Der sieht ganz anders aus. Aber auch er hat sich immer mehr meinem Fuß angepasst. Das sieht bei jedem Jesus-Nachfolger anders aus, wenn das Wesen von Jesus in ihm sichtbar wird. Das ist nicht uniform, sondern in jedem sieht es anders aus, wirkt sich das anders aus. Und das ist dann der Unterschied zur Sklavenmentalität. Da fragt der Schuh nicht, darf ich das jetzt noch? Sondern weil ich dieses unverdiente, wundervolle Geschenk bekommen habe, Tochter oder Sohn des Dreieinen Gottes zu sein, dann möchte ich, dass ich Gottes Wesen, dass ich das Wesen von Jesus, das Wesen von dem Sohn, der wie ich Sohn ist und dem ich gleich werden soll, dass dieses Wesen sich immer mehr zeigt in meinem Leben. Weil es mein Leben gar nicht mehr ohne diesen Sohn gibt. Und in Römer 8, Vers 17, da kommt noch ein neuer Aspekt dazu. Das ist der Text, der fast parallel ist. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden, dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Das kann Leiden bedeuten. Dieses Leben mit dem Sohn, so wie der Sohn gelitten hat, so bedeutet es auch für uns Leiden in verschiedenen Arten. Aber es lohnt sich immer, weil es bedeutet, dass wir zu diesem großen Gott gehören, für immer als seine Söhne und Töchter. Und das wünsche ich uns und das bete ich für uns, dass unsere Herzen wieder diese Freude darüber finden, dass wir Söhne und Töchter des einzigen und großen und wundervollen und liebevollen Vaters im Himmel sind. Und dass das unseren Wunsch weckt, diese Freude unseren Wunsch weckt, Jesus ähnlicher zu werden, dass Jesus immer mehr durch unser Leben sichtbar wird. Und dass wir immer weniger diese Sklavenmentalität haben. Die fragt, darf ich das noch? Amen. Ich bete noch. Jesus, ich preise dich, weil du es möglich gemacht hast, dass wir deine Söhne und Töchter sind. Töchter und Söhne des wundervollen, großen, lebendigen Gottes. Und ich bete, dass es unsere Herzen mit Freude füllt, ganz egal wie das Leben aussieht. Und ich bete, dass wir immer mehr erleben, dass du durch unser Leben zum Zug kommst, dass du durchdringst, dass dein Wesen sichtbar wird in uns, an unserem Leben, dass wir deine Wesenszüge haben. Danke, dass du diesen Weg mit uns gehst. Amen.